Wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt? Absurd, sagen Sie.
Ja, völlig. Ja, also erstmal spricht überhaupt nichts dafür, dass alles erlaubt ist. Und man muss einfach damit rechnen, dass erstmal nicht alles erlaubt ist. Und dann diskutiert man natürlich einen sehr unwahrscheinlichen Fall, nämlich es könnte ja alles erlaubt sein und der Grund wäre, dass Gott nicht existiert. Und das ist etwas, was da fehlen einfach Argumentationsbrücken. Ja? Im Grunde ist es eine Panikmache, die auf der sehr verbreiteten Vorstellung beruht, dass nur Gott eine Grundlage für unsere Moral sein könnte. Und wo steht das geschrieben?
Ja. Viele Menschen werden auch hier beim Vorwurf der Völker von sich aus sagen, für mich ist die letzte Motivation Gott, dass ich dies und das tue, dass ich Normen einhalte.
Das kann sein, ja, das will ich gar nicht ausschließen. Aber ich halte das für einen sehr unwahrscheinlichen Grenzfall. Ich glaube nicht, wenn man die Menschen fragt, warum bist du moralisch, warum willst du moralisch sein, warum erkennst du die Normen an, dann kommt eigentlich der Gottesglaube erstmal nicht vor. Ich glaube, dass der Gottesglaube und die Überzeugung, dass die Normen gerecht sind, dass die Normen befolgt werden müssen, dass diese Verbindung sehr, sehr lose ist. Ich würde eher sagen, dass es eine traditionelle Vorstellung, die auch von den Orthodoxien, aber eben auch von der katholischen Orthodoxie immer sozusagen hochgehalten worden ist. Aber es ist eher eine Angstmache, da kommt alles entrutschen. Und dann glaubt man, wenn man sich dann an Gott klammert, und ich habe dann versucht in meinem Statement noch zu sagen, welcher Gott könnte dann überhaupt eine Garantie sein für die Normativität, dann merkt man schon, dass sich das alles zerbröselt. Aber es ist ein schrecklicher Satz, der die Menschen immer noch geeignet ist, in Panik zu versetzen, ihnen Angst zu machen. Und gucken Sie mal ins Internet, also unter Google, diesen Satz einfach eingoogeln, dann sehen Sie eine Riesendebatte. Und immer wieder gibt es Leute, die sich dazu bekennen und sagen, das muss doch so sein.
Wenn man es umdreht und sagt, das ist für glaubende Menschen die Letztbegründung von Normen und vom geordneten Zusammenleben von Menschen, und eine solche Letztbegründung braucht eigentlich jeder, auch wenn er nur bis zum Vorletzten kommt.
Ja, aber da möchte ich dann mal wissen, wo sind denn da die Gründe? Nicht? Also ich meine, welcher Gott ist denn da gemeint? Ja, ich meine, der biblische Gott, das ist dann natürlich der Jahwe, also der Gott der hebräischen Bibel. Aber also selbst die aufgeklärten Juden sagen ja, die Gebote 7 bis 10 sind universalistisch. Die gelten nicht, weil Gott sie geboten hat, sondern die gelten einfach interkulturell. Und die sind universell. Und dazu braucht man eigentlich nur die Vernunft, weil man nämlich zeigen kann, dass das sehr vernünftige Normen sind, die das friedliche Zusammenleben der Menschen garantieren. Also es sind eigentlich Klugheitsregeln. Ist ja gar keine Frage, dass die Sache mit der Menschenwürde, dass das eine theologische Basis hat, in der Gottesebenbildlichkeit. Ja. Aber das ist doch eine sehr zwiespältige Angelegenheit. Wir haben heute noch nicht die Möglichkeit gehabt, darüber zu sprechen. Es ist einfach so, die christliche Kirche hat dann die Lehre von der Erbsünde reingebracht. Und die Erbsünde ist ja eine Beschädigung der Menschenwürde. Ja? Deswegen braucht der Mensch ja Erlösung. Und daraus kann man natürlich eine Menge ableiten. Man kann dann natürlich auch unheimliche Freiheitseinschränkungen und so weiter, kann man alles mit der gefallenen Kreatur Mensch begründen. Ist ja auch gemacht worden. Und der andere Punkt ist, wenn man jetzt wirklich spricht von der Menschenwürde aus der Ebenbildlichkeit, und da muss man fragen, ja, wessen Ebenbild ist denn der Mensch? Und jetzt gucken Sie sich mal den alttestamentlichen Gott an. Das ist kein Gott der Liebe. Das ist ein eifersüchtiger, egoistischer Gott, gewalttätig, rachsüchtig, strafsüchtig. Also dessen Ebenbild will ich gar nicht sein.
Sie nennen sich einen frommen Atheisten. Wie spannen Sie diese zwei Begriffe zusammen?
Fromm heißt nur so etwas wie eine Treue zu der christlichen Überlieferung. Und Frömmigkeit heißt hier, das ist mir nicht egal, was aus dem wird. Aber das hat jetzt mit meiner Glaubensunfähigkeit nichts zu tun. Also weil ich nicht an Gott glaube und an Gott glauben kann, heißt das nicht, dass mir das wurscht ist. Ja?